So, meine Damen und Herren, ich glaube, jetzt müssen wir nicht über Marcel Reich-Ranicki oder das 500-Milliarden-Paket der Bundesregierung reden. Das, was wir jetzt in der nächsten halben Stunde besprechen, ist spannend genug. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Stefan Aust. Wie fängt man ein Gespräch an, das eigentlich über ein Buch gehen wird und soll, von dem wir aber momentan die Bilder im Kopf haben, weil der Film ja überall zu sehen ist? Wie ist es denn, wenn man ein Buch schreibt und plötzlich werden die Figuren lebendig?
So ein Film verdrängt die Bilder, die man von der Realität hat. Das ist das Schöne an einem Film, aber es ist auch gleichzeitig das Problem an einem Film. Man merkt es ja, wenn man Schauspieler mit bestimmten Rollen identifiziert. Bei mir in diesem Fall ist es so gewesen, ich habe mich mit dem Sachverhalt ja außerordentlich lange und außerordentlich intensiv beschäftigt. Es gibt Leute, die sagen, die Hälfte meines Lebens, was nicht richtig ist, waren 2/3. Und da ich ja vom Fernsehen komme und viele Dokumentationen auch zu diesem Thema gemacht habe, kenne ich natürlich im Grunde jeden Meter Film und jedes Foto, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und die haben wir ja auch sozusagen für die Dreharbeiten in den Film mit eingebracht. Das heißt, der Film ist ja gemacht worden mit einem ganz genauen Storyboard, so heißt das in Hollywood. Jede einzelne Szene ist aufgezeichnet und eben ganz wesentlich nach den Originalvorbildern. Also entweder nach Fotos oder Filmaufnahmen, die man hatte, oder nach genauen Beschreibungen, Tatortbeschreibungen und so weiter. Also so genau, wie man das machen kann. Aber in der Tat ist es so, wenn man einen Film sieht, er verdrängt dann irgendwann die tatsächlichen Bilder.
Das ist so. Bilder lösen ja Emotionen aus, Gefühle, starke Gefühle. Vor allem bei denen, die betroffen sind. Verwundert es Sie heraus, dass Ignaz Ponto, die Witwe von Jürgen Ponto, der in einer besonders brutalen Szene im Film regelrecht hingerichtet wird, so empört war, dass sie ihr Bundesverdienstkreuz genommen hat und an den Bundespräsidenten zurückgeschickt hat, mit der Begründung, es finde praktisch eine zweite öffentliche Hinrichtung statt, eine Demütigung ihres Mannes. Verstehen Sie das?
Ich kann verstehen, dass es für Angehörige von Leuten, die auf so bestialische Weise umgebracht worden sind, außerordentlich schwer ist, sich sowas im Film oder auch in einer Fernsehberichterstattung anzusehen. Mein Respekt vor den Angehörigen verbietet mir, Mutmaßungen darüber anzustellen, wie sie zu diesem, wie ich finde, falschen Ergebnis gekommen ist. Dass das generell sehr beschwerlich ist und alte Wunden auf schreckliche Weise aufbrechen, das kann ich nachvollziehen. Aber dann muss man aufhören, Filme zu machen oder Bücher zu schreiben. Ich glaube, die Taten gehören dazu. Wenn man eine Geschichte über die Täter erzählt, dann gehört es dazu, dass man zeigt, was sie wirklich getan haben und dass man sich nicht um die Frage der tatsächlichen Aktion sozusagen des Konzeptes, was sich dann in Mordaktionen niederschlägt, da darf man sich, glaube ich, nicht drum spielen. Und es gibt mehrere Angehörige, auch von Opfern, die das ganz anders sehen. Also zum Beispiel der Sohn von Hans-Martin Schleyer hat ja einen sehr langen Artikel über den Film geschrieben, hat das anders gesehen. Und der Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts Buback ebenfalls.
Haben Sie eigentlich Reaktionen bekommen von den Angehörigen, von den Familien der Terroristen?
Nein, eigentlich nicht. Nur gut, die Tochter von Ulrike Meinhof verbreitet sich immer über das, was ich mache, aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Sonst eigentlich nicht. Ich hab eine Reaktion gehabt, sozusagen aus dem Umfeld, und das stand ja auch in der Zeitung, deswegen kann man das ruhig erwähnen. Da gab es zum Filmstart einen Anschlag auf mein Haus. Ich war nicht da, aber meine Frau und meine Kinder waren da, und denen sind die Splitter der Fenster bis vors Bett geflogen. Also ich will mal sagen, die Reaktionen von unterschiedlichen Seiten sind sehr unterschiedlich.
Heißt das auch, dass die Rote Armee-Fraktion keine tote Armee-Fraktion ist? Das heißt, dass dieser Mythos noch lebt? Oder sind es einfach zu starke Wunden, die diese 10 Jahre geschlagen haben?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, als wir mit dem Film begonnen haben, dass das jetzt Geschichte ist. Und ich glaube auch, den Film hätte man vor 20 Jahren nicht so machen können. Wir haben ja vor 20 Jahren mal einen anderen Film gemacht, auch zu dem Thema, nämlich den Film Stammheim, der sich nur mit dem Prozess befasste, der aufgrund der Originalprozessprotokolle und einem nachgebauten Prozesssaal den Prozess rekapituliert. Auch die Szenen im Film, die Prozessszenen sind nach den Originalwortprotokollen inszeniert worden, und es ist sogar im Originalgerichtssaal in Stammheim gedreht worden. Aber ich habe eigentlich gedacht, es ist jetzt sehr viel mehr Geschichte, weil es so weit zurückliegt, und habe eigentlich nicht gedacht, dass da noch so viele Emotionen wieder hochkommen und auch so ähnliche Fronten sich bilden, wie sie sich damals gebildet haben. Im Übrigen interessanterweise am selben Film. Das heißt, der Film ist ja immer derselbe, ganz egal, wer ihn sieht. Und manche nehmen etwas völlig anderes aus dem Film als andere. Und das hat etwas damit zu tun, dass sozusagen die Grundhaltung dem Thema gegenüber sich dann anhand dieses Films noch einmal artikuliert.
So, und jetzt, da wir auf der Buchmesse sind, ganz schnell zum Buch. Können Sie sich überhaupt noch erinnern, wie der Startschuss zu diesem Buchprojekt war? Wie lange liegt das zurück und was hat Sie motiviert, das zu machen?
Naja, bei mir ist es ganz einfach so, ich war ja als junger Journalist mal bei Konkret. Ich kannte Ulrike Meinhof, kannte auch verschiedene andere Personen, die dann in der Studentenbewegung eine wichtige Rolle gespielt haben. Einige davon haben sich nachher dann auch in den Untergrund begeben. Und dann habe ich eben sehr viel über dieses Thema beim NDR, wo ich ja mal als Reporter beim Panorama war, gemacht und habe das 10-12 Jahre immer wieder Beiträge, wenn irgendwas passierte, zu dem Thema gemacht, aber auch viele andere Sachen. Also ich bin nicht total fixiert auf dieses Thema, da wird man ja verrückt. Und dann irgendwann wollte ich es mal genau wissen und hatte eben einen ziemlichen Informationsvorsprung und habe mich mal 3 Jahre hingesetzt und mich mit nichts anderem beschäftigt. Das hilft manchmal, eine Sache wirklich kennenzulernen.
Wie ist es mit der Mischung, der richtigen Mischung von Distanz und Nähe? Sie kannten einige persönlich bei den Recherchen, wenn man sich hinsetzt, den Text schreibt.
Das ist ja immer, die einen sagen, du kannst nicht objektiv sein, weil du einige davon gekannt hast, und die anderen sagen, du kannst nicht objektiv sein, weil du die anderen nicht gekannt hast. Wenn Sie Journalist sind, und ich habe ja mein Leben lang auch nichts anderes gemacht, habe ja auch nichts anderes gelernt, dann müssen Sie sich ziemlich, sagen wir mal, neutral und sachlich mit einer Thematik auseinandersetzen. Und dass ich nun, sagen wir mal, Ulrike Meinhof ganz gut gekannt habe, führt nicht dazu, dass ich sie anders beurteile, als ich sie sonst beurteilt hätte, glaube ich jedenfalls, soweit man das selbst weiß. Ich hab versucht, und deswegen habe ich am Anfang auch so eine Art von Vorbemerkung gemacht, nicht Vorwort, sondern ich habe ganz bewusst draufgeschrieben, Vorbemerkung, und habe gesagt, dieses Buch ist keine Anklage und keine Verteidigungsschrift, weder in juristischer noch in moralischer Hinsicht. Und ich glaube, der wirkliche Grund dafür, dass sich das Buch so lange gehalten hat, besteht eben darin, dass ich nichts anderes versucht habe, als möglichst genau aufzuschreiben, was sich tatsächlich abgespielt hat, ohne Rücksicht darauf, ob das nur irgendwelchen Leuten in ihr Konzept passt oder nicht.
Es geht ja sogar einen halben Schritt weiter. Es gibt eine Szene, die für mich im Buch, die für mich auch völlig unbekannt war. Sie steckten ein Stück weit mit drin. Und zwar ging es um die Kinder von Ulrike Meinhof.
Ach ja. Ja, soll ich das jetzt nochmal erzählen?
Nein. Ich will gerne ein Zitat vorlesen aus dem Buch. Stefan Aust und ihr damaliger Kamerad oder Kollege Peter Hohmann werden bedroht, sie sollen die Kinder von Ulrike Meinhof zurückgeben. Und dann heißt es auf Seite 195, wir kauften ein Kleinkalibergewehr mit 10-schüssigem Magazin und brachen auf. Der Wahnsinn jener Zeit hatte auch uns ergriffen.
Ja, ich glaube, das wird häufig missverstanden. Vielleicht hätte ich das auch nicht schreiben sollen. Weil damit nichts anderes gesagt, man muss die Geschichte doch noch ein bisschen genauer sagen. Wir hatten im Grunde, die Gruppe wollte die Kinder von Ulrike Meinhof, die nach Sizilien verschleppt worden waren, die wollten sie in ein Ausbildungslager, so ein Kinder-Guerilla-Camp nach Jordanien schicken. Das war sehr gefährlich. Und wir konnten in Erfahrung bringen, wo die waren. Und dann bin ich runtergefahren und habe die quasi so getan, als sei ich ein Abgesandter der Gruppe, hat dem die abgenommen und habe die dem Vater übergeben. So, ohne dass der vorher was davon wusste. Und dafür wollten die uns umlegen. Und standen vor der Tür. Und das Problem war, dass derjenige, der mir geholfen hatte, das zu machen, eben Peter Hohmann, der früher mal mit Ulrike Meinhof zusammengelebt hatte, der wurde von der Polizei gesucht. Und zwar, weil die Polizei davon ausging, dass er bei der Baderbefreiung geschossen hatte. Der stand also ganz oben auf der Fahndungsliste. Er war aber nicht dabei, aber hatte das verständliche Interesse, nicht für eine Tat, an der er nicht beteiligt war, möglicherweise lebenslang oder für 15 Jahre hinter Gitter zu wandern. Der hat sich dann erst später gestellt, als der tatsächliche Täter gefasst wurde. So, wir konnten also nicht zur Polizei gehen. Und was tun Sie, wenn dann Leute kommen und wollen Sie umlegen? Dann haben wir uns gesagt, also nächstes Mal stehen wir da nicht und hauen nur ab, sondern im Zweifel verteidigen wir uns. So, was aus heutiger Sicht total bekloppt ist, aber es war nicht total unlogisch damals.
Ich glaube, wir sollten dann jetzt auch erklären und erzählen, wie die Geschichte ausging. Die führte ja nach Sylt. Jeden Buch heißt es.
Ja, aber das sind jetzt Anekdoten. Wir haben dann versucht, uns nach Sylt irgendwie abzusetzen, weil da eine Freundin in einem Haus wohnte. Und da sind wir, ach nee, komm, das erzähle ich jetzt nicht. Das führt ja zu weit. Können Sie ja lesen Sie das Buch, dann wissen
Sie
es.
Okay, das war jetzt sehr geschickt. Ja. Er macht neugierig auf sein Buch. Die Frage, die Hauptfrage, die über dem Ganzen steht, ist ja eine andere. Es beginnt ja mit dieser Szene im Kern um den 2. Juni 1967. Schah-Besuch, die Studenten demonstrieren. Die Geheimdienstleute des Schahs prügeln ein zweites Mal, diesmal an der Oper, und die Polizei greift nicht ein, trennt nicht, sondern unterstützt die Prügelperser, wie sie nannten. Da waren einige tausend Studenten und einer blieb dann tot zurück, und das war einer der Initialzündungen, wie Sie schreiben. Was unterschied Gudrun Ensli, Andreas Bader und Ulrike Meinhof von den vielen anderen tausend, die ebenfalls protestiert haben?
Dass die einen in den Untergrund gegangen sind und sich bewaffnet haben und die anderen nicht. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Aber Sie wollen natürlich wissen, warum das so kam. Ich glaube, man wird es niemals wirklich rekonstruieren können. Da hat jeder Einzelne für sich aufgrund seiner Biografie und seiner persönlichen und meinetwegen auch politischen Erfahrungen eine andere Motivlage gehabt. Andreas Bader ist es vielleicht am simpelsten. Das war ein ziemlich... heute würde man sagen hyperaktiver, gewaltfaszinierter, auch ziemlich eitler Mensch. Da gibt's viele Beispiele dafür. Ich habe den selbst persönlich gar nicht gekannt. Ich gebe jetzt nur das wieder, was Leute gesagt haben, was man sozusagen rekonstruieren kann. Gudrun Enslin war eine sehr sozusagen streng an eine fast überirdische Mission glaubende Pfarrerstochter, die sich auch, wie ich finde, soweit man es rekonstruieren kann, auch im Laufe der Jahre sich eigentlich kaum verändert hat. Die war immer noch genauso unbeugsam von der Richtigkeit ihrer Sache überzeugt wie vorher. Ulrike Meinhof war eine sehr gebrochene und zwiespältige Persönlichkeit. Die ist, ich glaube, sie ist mit einer Grundbereitschaft, sich in diese Art von militanten Untergrundkampf zu begeben, ausgestattet gewesen. Und dann kamen eine Menge Zufälligkeiten dazu. Und ich glaube, sie ist an der Geschichte auch wirklich, das kann man ja sehen, wirklich kaputt gegangen. Und anhand der Briefe und der Auseinandersetzung, die sie mit Gudrun Enslin vor allen Dingen in der Haftanstalt hatte, merkte man natürlich, wie kaputt sie war, aber auch gemacht worden ist.
Über Stammheim reden wir gleich. Ich würde gerne nochmal, die drei sind tot. Es gibt noch einen aus dieser Führungszeit, aus dieser ersten Zeit, der heute wieder mit Gerichten zu tun hat, Horst Mahler.
Können Sie aber nicht als Anwalt, sondern als Angeklagter meistens.
Richtig, ja. Können Sie diese Entwicklung nachvollziehen?
Ich muss da was ganz Hässliches sagen dazu. Horst Mahler, wenn Sie heute mit dem reden und sagen, wie können Sie sich von ganz links nach ganz rechts bewegen, dann wird er Ihnen erklären und sehr gut begründen können, dass er eigentlich heute gar nicht anders denkt, als er früher gedacht hat. Da wird er Ihnen erzählen, wir waren gegen Israel, wir waren gegen den Zionismus, wir waren für Palästina, wir waren gegen den amerikanischen Imperialismus und so weiter. Und er wird die Unterschiede, wird er Ihnen sagen, hat er tatsächlich so ähnlich formuliert gegenüber einem Kollegen von Spiegel TV, mit dem ich zusammen letztes Jahr diese Dokumentation gemacht habe. Da hat er gesagt, ja, der einzige Unterschied war, als wir da in Palästina waren, in diesem Guerilla-Camp bei den Fedayeen, also bei den PLO-Kämpfern, El-Fatah-Kämpfern, da hatten die alle in ihren Baracken Hitlerbilder. Das fanden wir damals anstößig, aber damals habe ich den ja noch nicht so gesehen, wie ich ihn heute sehe. Es ist sozusagen, was den Faktor Menschenverachtung anbetrifft und anbetrifft sozusagen an eine Heilsbotschaft zu glauben, für die man im Zweifel jede Moral über Bord wirft, gibt es viele Übereinstimmungen zwischen sehr unterschiedlichen politischen oder religiösen Positionen.
Stimmt es, trifft es zu, dass der Vater von Horst Mahler ein überzeugter Nazi war?
Ja. Das war so, das war mir gar nicht so klar. Das habe ich jetzt auch in dieser Fassung des Buches erst nachgetragen. Das ist wohl so gewesen. Aber davon gab es viele Väter.
Aber der Protest ging ja gerade gegen die Väter. Der Aufstand, der nachgeholte Widerstand.
Naja, da gab es unheimlich viele unterschiedliche sozusagen Motive oder sozusagen Zeitströmungen, die ineinander liefen. Also in den Jahren 66, 67, 68, 69. das große, sozusagen überwölbende Motiv für diese Widerstand- und Protestgeneration war der Vietnamkrieg. Das war das Entscheidende. Das waren zwei Dinge. Einmal sah man plötzlich, dass die eigentlich von einem selbst sehr verehrten Amerikaner, die uns ja vom Faschismus befreit haben, die sozusagen als das Wunderland der Demokratie und der Freiheit galten, dass die plötzlich sich in einen schrecklichen Krieg begaben und sehr furchtbare Sachen taten. Nicht? Also wenn Sie diese ganzen Bilder von den Napalm-Angriffen auf diese Dschungeldörfer sehen, das war ein realer und ernstzunehmender und auch stimmiger Protest und Widerstand, der ja auch in Amerika, also die ganze Generation sozusagen beeinflusste. Dann kam in Deutschland natürlich noch dazu, das war die erste Nachkriegsgeneration, die erwachsen wurde, also so um die 20 war. Und das waren damit auch das erste Mal, dass sehr viele Leute ihre Eltern danach fragten, was habt ihr eigentlich im Krieg gemacht? Wie ist das eigentlich bei euch gewesen? Und so kam da vieles zusammen.
Gab es denn überhaupt in der Phase der Radikalisierung 67, 68, 69 eine Chance noch, diesen Zug zu stoppen? Wenn ich es richtig erinnere, hat die Ziehmutter von Ulrike Meinhof einen flammenden Appell an sie losgelassen. Komm zurück, kehr zurück.
Ja, ja, Ulrike, gib auf. Und das Interessante war, das habe ich in den vielen Akten, die ich gesichtet habe, gefunden, wurde dann kurze Zeit darauf, fand sich in einem Papierkorb am Wittenbergplatz in Berlin eine Plastiktüte mit ein paar Papieren. Und da hat derjenige, der es gefunden hat, gedacht, das hat irgendwie was mit Terrorismus zu tun. Und ist zur Polizei gegangen damit. Und da war dann drin eine Antwort von Ulrike Meinhof, sozusagen in fast satirischer Form an ihre Ziehmutter. Das hat natürlich nie jemand gemerkt, was damit eigentlich gemeint war. Aber als ich das gefunden habe, war von vornherein sonnenklar, dass das von Ulrike Meinhof stammt und dass das die Antwort an ihre Ziehmutter war. Aber es sind ja sehr viele aus dieser Protestbewegung nicht in den Untergrund gegangen. Ich meine, die Mehrheit ist da nicht reingegangen. Manche anderen sind Außenminister geworden oder Innenminister. Nicht? So was gab es ja auch. Und das war ja auch gar nicht falsch. Insofern ist es ja auch eine der größeren Leistungen dieses Staates, dass Leute solchen Weg gehen konnten. Nicht? Dass man irgendwie vom Sponti zum Außenminister werden kann und wieder zurück. Oder dass jemand, der Gudrun Enslin in Stammheim verteidigt hat und auch ziemlich wilde Plädoyers gehalten hat, muss man sagen, über das Widerstandsrecht und den Vergleich zwischen dem Hauptquartier der Amerikaner in Heidelberg und dem Reichssicherheitshauptamt und so, auch interessant. Weiß ich nicht, ob Otto Schily darauf heute noch so gern angesprochen wird, aber kann ja mal jemand versuchen, wenn er ihn trifft. So, will nur sagen, es sind viele nicht gegangen. Und manche sind den Weg gegangen und ich glaube, wenn diese Gruppe das nicht getan hätte, dann wäre eine andere Gruppe in diesen Weg gegangen und es gab ja auch andere.
Aber haben Sie eine Erklärung, Sie haben sich ja nun wirklich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, haben Sie eine Erklärung für die Konsequenz dieser 3, 4, 5 im harten Kern?
Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wenn man sich einmal in den Untergrund begibt, ist es sehr schwer, einen Weg herauszufinden. Dann verändert sich ja auch die Wirklichkeit. Wissen Sie, die sind davon ausgegangen, gesagt, also, was weiß ich, dieser Staat ist ein faschistischer Polizeistaat. So, dann bewaffnen sie sich, gehen in den Untergrund und von dem Moment an sieht dieser Staat wirklich aus wie ein Polizeistaat. Da gibt's ja auch eine sehr interessante Szene, finde ich, in dem Film, wo das BKA für einen Tag die gesamte deutsche Polizei unter das Kommando des BKA bekommt und machen sie die Grenzen nicht richtig zu, aber machen verstärkt Grenzkontrollen und überall irgendwie Straßensperren und Autodurchsuchungen und dergleichen mehr. Und dann das ist eine fiktive Szene und sitzen die in einer konspirativen Wohnung und sehen das im Fernsehen und dann sagt der Film Jan-Karl Raspitz oder der Film Ulrike Meinhof, ja guck mal, das ist der Polizeistaat, von dem du immer geredet hast. So gibt es dann eine Verselbstständigung dieses militanten Kampfes im Untergrund und dann sieht sozusagen die Welt, betrachten die dann nur noch durch den Sehschlitz des Panzerspähwagens. Und dann ist der Polizist an der Ecke ja auch der Feind, der einem nach dem Leben trachtet. Also benehmen die sich entsprechend. Das ist dann sehr schwer, da wieder rauszukommen. Der einzige Weg für die rauszukommen war eben in der zweiten oder dritten Generation, als diejenigen, die den bewaffneten Kampf aufgeben wollten, aber auch nicht gern ins Gefängnis wollten, sind dann in die DDR gegangen und sind da vorbildlich resozialisiert worden. Buchstäblich.
Nun ist man natürlich hinterher immer klüger, aber Sie haben sich ja sehr intensiv auch schon in den 80er Jahren und auch viel früher schon damit beschäftigt. Es ist ja auch eine Geschichte der Eskalation. Auch die Gegenseite hat aufgerüstet ohne Ende. Glauben Sie, dass es noch Punkte gab, wo der Staat hätte anders reagieren können und diese Eskalation des Herbstes 77 mit Flugzeugentführungen, vielen Toten, dem Mythos von Stammheim zu verhindern?
natürlich gab es einen Eskalationsprozess, aber ich meine, was hätte der Staat machen sollen? Der kann sich nicht einfach Gefangene abnehmen lassen. Der kann nicht zulassen, dass Leute irgendwie 3 Banken an einem Tag überfallen. Selbst eine wäre sozusagen aus Sicht des Staates zu viel. Er kann auch nicht davon ausgehen, dass erklärt wird, auf Bullen kann geschossen werden und das dann auch tatsächlich zulassen. Er kann nicht zulassen, dass der Generalbundesanwalt auf offener Straße ermordet wird. Das kann kein Staat der Welt zulassen. Insofern musste logischerweise diesen Aktionen eine Aufrüstung des Staates folgen. Ich meine, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch daran erinnern kann, jemals in ein Flugzeug gestiegen zu sein, ohne durchsucht zu werden. Das gab es früher. Als ich, glaube ich, 66 das erste Mal auf der Buchmesse war, bin ich von Hamburg aus hierher geflogen. Da gab es keine Personenkontrolle. Nicht? Wurde man nicht überall befummelt oder durch eine Magnetschleuse geschickt. Das heißt, das war sozusagen ein automatischer Prozess. Das kann man jetzt nicht alles diesen 3 Leuten anlasten, aber sozusagen dieser Unsicherheitslage. So, und das andere ist, was Sie konkret fragten, was man hätte tun können. Ich glaube, es gab Punkte, wo man hätte eingreifen können und eingreifen müssen und begreifen müssen, was da vor sich geht. Und es gab Dinge, die man hätte nicht tun dürfen. Also, ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Nach der Baader-Befreiung, bei der Ulrike Meinhof, die ja mit aus dem Fenster gesprungen ist, klebten am nächsten Tag in Berlin, so groß, ich habe nur sogar noch eins davon, Plakate, Mordversuch mit dem Foto von Ulrike Meinhof an allen Litfaßsäulen. Damit hat man dieser entstehenden Gruppierung als erstes mal ein politisches Siegel aufgeklebt. Nicht? Das ist die Truppe AHA, die mit der sich als sozusagen Motto die und als Repräsentationsfigur die berühmte linke Kolumnistin Ulrike Meinhof gesucht hat. Damit hat diese Bader-Enslin-Truppe eine viel größere Bedeutung auf den Schlag bekommen, als sie sonst gehabt hätte. War, glaube ich, ein großer Fehler, sozusagen von der Polizei PR-technisch ziemlich daneben. So, das Zweite. Was man, glaube ich, niemals hätte tun dürfen, man hätte nicht für die einen extra Prozesssaal in Stammheim bauen dürfen. Man hätte die in ein normales Gefängnis und in einen normalen Gerichtssaal bringen müssen. Denn in dem Moment, in dem man für jemanden einen extra Gerichtssaal baut, macht man ihn sehr bedeutend. Nicht? Da hat man sozusagen, hier, das ist das Denkmal aus Stahl und Beton für den Staatsfeind Nummer 1. Gibt es ja heute noch. Und dann ganz einfache Dinge. Ich habe zum Beispiel nicht verstehen können, also ich kann es bis heute nicht verstehen. Ich habe gelesen die Prozessprotokolle. Da bin ich auf einen Tag gestoßen, der wortwörtlich protokolliert war, wie alle Tage. Es war der 41. Prozesstag und in dem 41. Prozesstag hat Ulrike Meinhof, können Sie auch in dem Film sehen, etwa wortwörtlich sowas gesagt, wie kann in der Isolation ein Gefangener, vorausgesetzt er will es, den Behörden zu erkennen geben, dass er seine Meinung geändert, dass er sein Verhalten geändert hat. Müssen Sie mal den Behörden zu erkennen geben. Und das wiederholt sie 3, 4, 5 Mal. Und es ist für jeden, der 2 und 2 zusammenzählen kann, deutlich, das ist ein Signal, sie ist schon mit einem Fuß mindestens aus der Gruppe weg. Zweifel war bei der RAF Verrat. So, und da hätte hat der Vorsitzende Richter hat es nicht gemerkt und hat ihr das Wort entzogen. Stattdessen hätte man, was weiß ich, Pfarrer Gollwitzer zu ihr schicken müssen. Der wäre die raus gewesen. Was meinen Sie, wie lang die RAF noch bestanden hätte, wenn die Symbolfigur da ausgestiegen wäre?
Ist für Sie Ulrike Meinhof eine tragische Figur?
Ich finde, sie ist eine sehr tragische Figur. Das ist in der Tat so. Und das kann man an, vor allen Dingen an allen Zellenzirkularen, Kassibern, an allen Briefen sehr genau ablesen. Da gibt es Dinge, die so schrecklich sind, finde ich jedenfalls, wo sie sich auch so schrecklich selbst erniedrigt und geradezu anklagt. Also ganz, ganz furchtbar, muss ich wirklich sagen. Und die Auseinandersetzung zum Beispiel in dem Film zwischen Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof sind aus diesen Zellenzirkularen alle rekonstruiert. Das heißt, das, was da geredet wird, haben die geschrieben.
Die Zeit läuft uns weg, aber ich würde gerne jetzt noch mal ganz kurz über Stammheim reden. Es gab einen Mythos, der sich lange gehalten hat, dass dieser Tod nicht natürlich war.
Das war kein natürlicher Tod, es war Selbstmord.
Ja, so, aber es gab natürlich eine Legende aus dem Umfeld der RAF, es sei eine Hinrichtung gewesen.
Naja gut, das ist bewusst gestreut worden, weil man natürlich immer sozusagen mit der Opferrolle, mit der Märtyrerrolle Propaganda gemacht hat. Es war, da habe ich nicht den geringsten Zweifel, es war Selbstmord und Selbstmord lag ja auch sozusagen in der ganzen Strategie der Gruppe. Nicht? Furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere. Auch uns töten wir, wenn es Not tut. Nicht? Haben Sie von Brecht sozusagen übernommen, diesen Satz. Und deswegen war ich immer sicher, dass es Selbstmord war, aber das Rätsel ist ein ganz anderes.
Das wollte ich fragen. Gibt es denn für Sie oder ist für Sie der Fall Stammheim geklärt?
Nein, das ist in einer Hinsicht nicht geklärt. Und ich habe jetzt bei der Neufassung des Buches, das ist ja sehr ausführlich und sehr viel dicker geworden, ein Kapitel erheblich ausgebaut, nämlich was den Einfluss und die Aktivität von bundesdeutschen Geheimdiensten in und um Stammheim bedeutet. Und da gibt es eine für mich noch nach wie vor nicht wirklich geklärte Frage, nämlich die Frage, ob die Gefangenen in Stammheim abgehört worden sind. So, ich kann das nachvollziehen. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, wenn ich Polizeichef gewesen wäre, während der Schleierentführung abzuhören, weil man wollte ja herausfinden, wo der ist, nicht? Was sich da abspielt. Dafür gibt es eine Menge Anhaltspunkte, eine Menge Indizien, aber das ist noch längst nicht geklärt. Ich will das auch nicht behaupten, dass es so war, aber es deutet außerordentlich viel darauf hin.
Heißt das mit anderen Worten, dass Sie auch weiter an dem Thema dranbleiben und dass es vielleicht sogar eine vierte Ausgabe geben wird?
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich in der Angelegenheit ein Stück weiter bin, dann werde ich, falls da nochmal eine neue Auflage kommt, werde ich die entsprechend verändern. Ich bin ja nie davon ausgegangen, dass das jetzt sozusagen der Schlusspunkt der Recherche und das sozusagen das in Stein gemeißelte Werk über diese Zeit ist, sondern ich habe immer gewusst, das ist ein sozusagen aktueller Recherchestand. Und wenn ich was dazu erfahren habe, dann gab es ja keinen Grund, das nicht reinzunehmen oder etwas zu verändern, wenn sich herausgestellt hat, da ist irgendwas nicht richtig gesehen. Mir ist es ja egal, wie die Realität ist. Ich will nur, dass ich sie richtig berichte.
Der Bader-Meinhof-Komplex, ein Stück wirklich sehr spannender deutscher Zeitgeschichte. Ich bedanke mich, Stefan Aust.
Vielen Dank.